1. Der schöne Morgen mit Marco Seifert und Tom Böttcher.
Heute ist Dienstag, der 22. Mai 2012 und Grund zum Feiern hat ein britisches Model. Die Dame ist seit mittlerweile 27 Jahren im Geschäft und hat schon für den ein oder anderen Skandal gesorgt. Zum Beispiel hat sie mal ihrer Haushaltshilfe ein Telefon an den Kopf geworfen. Heute wird Naomi Campbell 42 Jahre alt. 11 Jahre älter ist ein Musiker, der erst große Erfolge mit The Smiths feierte, seit 1987 aber auch solo erfolgreich ist. Heute wird Stephen Patrick Morrissey 53 Jahre alt.
Daran kommen Sie nicht vorbei.
Der bisherige parlamentarische Geschäftsführer der Unions-Bundestagsfraktion, Peter Altmaier, tritt heute offiziell sein neues Amt als Bundesumweltminister an. Bundespräsident Joachim Gauck wird Altmaier im Schloss Bellevue seine Ernennungsurkunde überreichen. Gleichzeitig wird Norbert Röttgen offiziell entlassen.
Zu Gast bei Freunden.
Der Chef der griechischen Linksradikalen, Alexis Tsipras, trifft sich heute mit der Spitze der deutschen Linkspartei. Parteichef Klaus Ernst und Fraktionschef Gregor Gysi wollen heute Nachmittag gemeinsam mit ihm in der Bundespressekonferenz auftreten.
Im Namen des Volkes.
Es ist ja immer wieder erschütternd, mit welchen Fällen sich deutsche Gerichte herumschlagen müssen. Das Amtsgericht Nürnberg muss heute entscheiden, ob ein gegrilltes Spanferkel grundsätzlich mit Soße serviert werden muss. Ein Partyservice hatte für eine Feier ein fertig zubereitetes Spanferkel geliefert. Das Festessen kam allerdings eine Dreiviertelstunde zu spät und eben ohne Soße. Da die für selbst zubereitete Klöße gedacht war, hat der Auftraggeber dem Partyservice knapp 100 Euro von der Rechnung abgezogen.
Und auf keinen Fall vergessen.
Ärzte in Krankenhäusern in Eberswalde, Angermünde und Prenzlau legen heute vorübergehend die Arbeit nieder. Durch den Streik sei die Versorgung von nahezu 1500 Patienten in erheblichem Umfang eingeschränkt. Eine Notversorgung sei aber gesichert. Die Ärztegewerkschaft möchte eine Erhöhung der Gehälter der angestellten Ärzte rückwirkend ab dem 1. Januar 2012 um 6% mit einer Laufzeit von 15 Monaten erreichen.
Radio 1. Business und Börse.
Und Vera Rogowski, guten Morgen.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Große Stromkonzerne hatten jahrelang bestritten, dass Strom aus Sonne sich in überschaubarer Zeit der Wirtschaftlichkeit nähern könnte. Jetzt schwenkt RWE offenbar doch auf Solarstrom um. Woher kommt denn dieser Sinneswandel?
Ja, das Unternehmen durchläuft bei der Photovoltaik gerade eine Phase der Neubewertung. So hat es zumindest RWE-Chef Peter Therium ausgedrückt. Das Unternehmen habe den Preisverfall bei Modulen ganz einfach massiv unterschätzt. Wesentlichen Anteil an dieser Entwicklung haben natürlich die Billigimporte aus China. Sie sind auch wegen möglicher Subventionen im Herstellerland ziemlich umstritten. RWE plant jetzt trotzdem erste Großanlagen im Rahmen eines Wüstenstromprojekts, will außerdem Photovoltaikkraftwerke in Südeuropa bauen und zur besseren Einbindung der schwankenden Solarstromerzeugung in das deutsche Netz beitragen. In den nächsten Wochen soll außerdem der Bau eines Windparks namens Nordsee Ost mit einer Leistung von 300 Megawatt beginnen. Also die sind auch noch auf einem anderen Gebiet unterwegs und das Projekt kostet dann voraussichtlich rund 1 Milliarde Euro.
Dann gibt es noch Neuigkeiten zu Google. Die EU-Wettbewerbskommission hat Anhaltspunkte gefunden, dass Google die marktführende Stellung ausnutzt und Konkurrenten benachteiligt. Was genau wird Google vorgeworfen?
Ja, konkret wirft die EU Google unter anderem folgende Verstöße vor. Bei Suchanfragen behandelt das Unternehmen demnach eigene Dienste bevorzugt. Hier geht es um Suchdienste zu speziellen Inhalten, wie zum Beispiel Restaurants, Nachrichten oder Produkten. Außerdem kopiere Google Inhalte von Konkurrenten und zeige diese bei den Suchergebnissen an. Und Google hindert laut EU durch Vereinbarungen Werbepartner daran, auf ihren eigenen Websites Anzeigen von Konkurrenten zu schalten. Es sollen auch noch weitere Fälle untersucht werden. Dazu zählt auch die Frage, ob Google beim Handybetriebssystem Android andere Suchanbieter verdrängt. Das sind also einige Vorwürfe, die da im Raum stehen. Google hat laut EU-Wettbewerbskommission jetzt ein paar Wochen Zeit, diese Bedenken auszuräumen. Wenn das Unternehmen nicht auf diese Forderungen eingeht, wird das Wettbewerbsverfahren ganz normal weitergehen und dann drohen Google milliardenschwere Strafen.
Vera Rogowski, vielen Dank.
Gerne.
Oskar Lafontaine stellt Bedingungen. Er will nur Spitzenkandidat bei der Bundestagswahl sein, wenn er auch Vorsitzender der Linkspartei wird, sagt der Saarländer. Klaus Ernst, noch Parteichef, findet's richtig.
Erstens, weil er 4-mal Spitzenkandidat für die Linke gemacht hat und da jeweils im höchsten Maße Zustimmung erreicht hat. Mehr als Vergleichbare. Zweitens, ich weise darauf hin, dass die Nachfrage in der Partei nach seinen Auftritten, so wie er gewollt wird, ganz besonders hoch ist.
Doch ob das so bleibt? Rund Rund zwei Wochen vor dem Parteitag in Göttingen spitzt sich der Führungsstreit in der Linkspartei zu. Dietmar Bartsch, Lafontaine Intimfeind und Vertreter des ostdeutschen Reformflügels will weiterhin Parteichef werden. Und jetzt scheint sich auch noch Gregor Gysi von Lafontaine abzuwenden. Wir sprechen mit Klaus Lederer, Vorsitzender der Berliner Linken, jetzt live auf Radio 1.
Morgen, Herr Lederer.
Grüße Sie, hallo.
Guten Morgen.
Gysi hat ja Lafontaine immer unterstützt und verteidigt gegen Bartsch. Gestern aber sagte Gysi, niemand kann jetzt Dietmar Bartsch verübeln, seine Kandidatur aufrecht zu halten. War das der Bruch zwischen Gysi und Lafontaine?
Also das kann ich gar nicht genau sagen, weil ich bei den Gesprächen nicht dabei war. Was ich aber sicher sagen kann, ist, dass Gysi inzwischen, glaube ich, eins ganz deutlich erkannt hat, nämlich, dass es keinen Sinn hat, erfolgreiche Konzepte der Vergangenheit in die Zukunft zu kopieren. Denn die ganzen personellen Debatten haben ja am Ende einen inhaltlichen Hintergrund, nämlich, dass wir 2005 als starke Linke angetreten sind, mit einem Projekt, und das hieß, wir rollen mal das Parteiensystem von links auf, mit einer schwachen SPD, die zudem noch in einer großen Koalition war. Wir hatten wichtige Themen, Hartz IV, Afghanistan, Rente mit 67, Mindestlohn, und die hat jetzt mittlerweile eben einen Teil des politischen Mainstreams, auch die SPD, übernommen. Und da stellt sich einfach die Frage, wie geht man mit einer solchen Situation jetzt um? Und da sagt Lafontaine, Kurs halten, weiter so, nur doll genug auf die SPD einprügeln, Abgrenzungskurs zum Selbstzweck machen, und dann wird das schon wieder alles. Aber ich glaube eben, das wird so nicht. Kurs halten ist derzeit die schlechteste Idee, und da jetzt Scheindebatten zu führen, um die angebliche SPD-Anbiederung oder das Einzelne in der Partei angeblich zu wenig Antikrisenpolitik machen wollten und dergleichen mehr, das wird uns, glaube ich, eher in die Irre führen.
Dennoch hat ja mit Lafontaine an der Spitze die Linkspartei große Erfolge gefeiert, zum Beispiel bei der letzten Bundestagswahl fast 12%. Was ist falsch daran, wenn ein verdienter Parteifreund Bedingungen stellt für seine Kandidatur?
Naja, das ist ja sozusagen das Problem bei der Geschichte, dass Lafontaine gesagt hat, ich mache meine Spitzenkandidatur nur dann, wenn es mir nicht mehr so viel Aufwand bereitet, weil ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste, und wenn alle dahinter stehen. Und das Problem bei der Geschichte ist, wir haben in den letzten 5 Jahren aus Angst, dass uns die Partei um die Ohren fliegt, ganz oft wichtige Debatten nicht geführt. Nämlich die Frage beantwortet, wie wollen wir die gegenwärtige Gesellschaft solidarisch, demokratisch, freiheitlich organisieren. Und Lafontaine sagt weiter so. Und das wird eben in der Partei seit längerer Zeit durchaus intensiv umstritten. Und wenn Lafontaine dann noch sagt, ich erwarte dann aber, dass alle dahinter stehen, kriegt man das nicht hin, sondern mit einem ganz starken und ja durchaus erfahrenen und wichtigen Teil der Partei, nämlich dem Verankerten im Osten, den Stuhl vor die Tür stellt.
Also können Sie sich damit anfreuen, dass Lafontaine dann bald keine Rolle mehr in der Linkspartei spielt?
Naja, er hat ja jetzt nun auch noch die Spitzenkandidatur zur Bundestagswahl, was auch immer das sein soll, gekoppelt an den Parteivorsitz. Ich hätte mir gewünscht, dass wir im nächsten Jahr über die Spitzenkandidaturen reden und jetzt erstmal versuchen, aus Protestthemen politische Gestaltungsthemen zu basteln, anstatt sozusagen uns jetzt mit uns selbst zu beschäftigen, mal spannende Diskussionen führen. Also wie macht man das Geldwesen beherrschbar? Wie schließt man die Spekulation mit Lebensmitteln aus? Wie soll man eine Sozialunion in der EU praktisch thematisieren? Ökologische Preisbildung und Verkehrsvermeidung voranbringen? Real mehr Demokratie wagen. Und da muss man doch ausstrahlen, Fragen schreiten wir voran, wie die Zapatisten gesagt haben. Da kann man sich doch nicht hinstellen und sagen, ich habe die Wahrheit, ich rette die Partei und ich verlange von euch, das ist mein Angebot, dass ihr euch dem brav unterwerft und das alles mitmacht und die Schnauze haltet. Das ist, glaube ich, die Kultur, die derzeit ausgestrahlt wird, und davon sind viele, wenn auch ratlos und zum Teil hilflos, einfach abgesättigt. Und ich verstehe, das geht mir nämlich ganz genauso, völlig zu Recht. Und da kann ich nur sagen, aufwachen, Leute, aufwachen. Spannende Debatten, man sieht das, kriegt man nicht mit Basta-Politik hin. Das haben die Leute in der Partei satt und die Leute in der Gesellschaft.
Rettung in diesem Streit könnte ja auch die Zwickauer Bundestagsabgeordnete Sabine Zimmermann sein, die sich gestern Abend bereit erklärt hat, für den Parteivorsitz zu kandidieren. Ist Frau Zimmermann die Richtige?
Also ich kenne Frau Zimmermann nicht. Ich weiß nur, dass sie sich auch ganz klar auf die Seite von Lafontaine gestellt hat, und damit wird die Zuspitzungssituation, die alle so beklagen, ja überhaupt nicht aufgelöst. Dietmar Bartsch hat vor einem halben Jahr seine Kandidatur erklärt. Die steht im Raum. Er hat sich der Debatte gestellt. Oskar Lafontaine hat bisher ja noch nicht mal die Kandidatur erklärt. Wir machen derzeit Regionalkonferenzen. Die Auseinandersetzungen finden dort nicht statt. Klaus Ernst reist durch die Lande, ist jetzt offenbar schon nicht mehr Vorsitzender, sondern Pressesprecher von Oskar Lafontaine. Insofern wäre auch das nur eine Sieg-Niederlage-Schlacht, wo ein Teil der Partei, und wie gesagt, ich sage nochmal, es ist ein wichtiger Teil und durchaus kein erfolgloser, einer mit vielen Erfahrungen, ein selbstbewusster Teil, einfach aus der Partei hinausgedrängt würde oder jedenfalls ihm klargemacht wird, an den Katzentisch Ruhe geben, stramm stehen.
Letzte Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort. Ja. Wird es eine Spaltung der Linkspartei geben?
Ich glaube, dass die Partei ziemlich viel Kraft entwickeln kann, das Problem auf eine andere Art und Weise zu lösen, sich vielleicht auch mal völlig neuer Mittel und Möglichkeiten zu bedienen. Spaltung wäre das allerletzte. Ich glaube, dass die Linke nur als gesamtdeutsche Partei eine Chance hat.
Der Chef der Berliner Linkspartei zum Machtgerange in seiner Partei. Vielen Dank, Klaus Lederer.
Stimmt's oder hat er recht? Christoph Drösser und die Geheimnisse des Alltags.
Herr Drösser, stimmt's denn, dass der Herzmuskel keinen Muskelkater bekommen kann?
Der Mensch hat drei Sorten von Muskeln. Einmal die Skelettmuskulatur, die heißt auch quergestreifte Muskulatur. Das sind all die Muskeln, mit denen wir uns bewegen. Das zweite ist die glatte Muskulatur. Die ist vor allem im Bauch aktiv. Sie sorgt für die Verdauung. Und von der dritten Sorte Muskeln haben wir nur einen, den Herzmuskel. Richtig spüren tun wir nur die Sorte 1, also unseren Bewegungsapparat. Und dort können wir auch Muskelkater bekommen. Die anderen Muskeln dagegen sind praktisch immer im Einsatz. Vor allem der Herzmuskel darf ja nie stillstehen. Und da wäre es auch schon komisch, wenn man da Muskelkater bekommen würde. Nein, er ist wirklich dafür geschaffen, ständig zu arbeiten. Das heißt aber nicht, dass er nicht auch überlastet werden könnte. Das nennt man dann Herzinsuffizienz. Und das Fatale daran ist ja, dass das Herz dann gar nicht wehtut, sondern man es erst an den Folgen merkt, manchmal, wenn es zu spät ist. Also, wir spüren nur eine der drei Arten von Muskeln, die wir haben. Dort können wir Muskelkater bekommen, bei den beiden anderen und insbesondere beim Herzen nicht.
Eins ist klar. Der Dienstagskommentar mit Lorenz Marold.
Heftig gestritten wurde gestern im Brandenburger Landtag über die Verschiebung der Flughafeneröffnung. SPD-Ministerpräsident Matthias Platzek, der im Aufsichtsrat sitzt, räumte Versäumnisse ein. Axel Vogel, erst Vorsitzender der Grünen-Fraktion im Brandenburger Landtag, reichte das nicht.
Zu den brennend interessierenden Fragen, was der BER unterm Strich denn nun eigentlich kosten wird, welche Belastungen auf das Land Brandenburg zukommen, steuert diese Regierungserklärung nichts Erhellendes bei.
Matthias Platzek ärgerte sich über die, wie er meinte, Besserwisserei vom politischen Gegner.
Hinterher ist man immer klüger.
Klüger sind wir hoffentlich auch nach dem Kommentar des Tagesspiegel-Chefredakteurs. Guten Morgen, Lorenz Marold.
Guten Morgen.
Morgen.
Wenn die öffentliche Hand baut, dann wird es immer teurer. Insofern ist doch beim Flughafen alles normal, oder?
Ja, irgendwie ist es alles normal, aber das ist ja das, was eigentlich so komisch ist. Es gibt aber ein paar gute Gründe dafür, warum das so ist. Und der erste ist, der Bund, das Land, die Kommunen, die behaupten einfach immer das Gegenteil. Es gibt zum Beispiel jetzt ein nagelneues Gutachten. Es ist in Rekordbauzeit von 4 Monaten zusammengeschustert worden. Da geht es um den Vergleich von öffentlichen und privaten Bauten. Da gibt es seitenweise Tabellen, in denen fast in allen Kategorien die Privatbauten billiger sind. Aber die Schlussfolgerung lautet, das sei alles gar nicht vergleichbar, weil die öffentliche Hand einfach immer besser und anspruchsvoller baut. Der Auftraggeber logischerweise von diesem Gutachten war das Bundesamt für Bauwesen. Die wollten es nicht anders haben. Man kann sich ja mal den Spaß machen, die drei Wörter teurer als geplant zu googeln und das mit typischen öffentlichen Baumaßnahmen zu kombinieren. Das macht wirklich Spaß. Stadion zum Beispiel teurer als geplant, 325.000 Treffer. Autobahn 450.000 Treffer. Theater 520.000 Treffer. Schule 1,5 Millionen Treffer. Straße 3,6 Millionen Treffer. Man kann immer so weitermachen. Egal, jeder Bahnhof, jeder Flughafen wird teurer und später fertig als geplant. Und zwar überall. Es ist keine Berliner Spezialität. Stuttgart 21 statt 4 Milliarden 6 Milliarden. Die dritte Startbahn München plus 200 Millionen auf 1,2 Milliarden. Das neue Air Rail Center am Frankfurter Flughafen plus 350 Millionen auf 1 Milliarde. Und so weiter und so fort. Vor der Gotthardtunnel 2 Milliarden teurer locker. Es ist wirklich völlig egal, was man da nachschaut. Die Erfahrung zeigt, die öffentlichen Großprojekte werden im Schnitt locker um 40% teurer. Und damit sind wir dann in Berlin, wo hier nämlich alles Menschenmögliche gemacht wird, dass das auch so bleibt. Nehmen wir den Flughafen und das Terminal. Das sollte höchstens 630 Millionen Euro kosten. 2007 hat die Flughafengesellschaft eine Ausschreibung gemacht. Da haben sich 4 Konzerne beteiligt. Und, oh Wunder, die wollten alle 1 Milliarde haben dafür. Dann kam die große Stunde von Wovereit. Er hat mit viel Tamtam eine heimliche Preisabsprache unterstellt. Dann hat er die Ausschreibung gestoppt und erklärt, das machen wir lieber selber. Und dann wurden die Bauabschnitte einzeln an verschiedene Unternehmen vergeben, anstatt nur an eins, das noch auch noch einen Preis garantiert hat. Das Ergebnis, die Kosten für das Terminal sind jetzt schon bei mindestens 1,2 Milliarden, also 200 Millionen teurer als der Garantiepreis von damals. Aber dafür ist das Ding dann ja auch nicht rechtzeitig fertig geworden. Nur so wird der Murks beim öffentlichen Bau komplett. Damals übrigens, als die Ausschreibung gestoppt wurde, waren für das Gesamtprojekt Flughafen 2 Milliarden geplant. 2 Jahre später waren es schon 2,5
Und jetzt sind wir bei 3 Milliarden. Die offizielle Begründung, die ist auch klasse von Platzek gestern, sind angebliche Standardsteigerungen im Laufe der Bauzeit. Wahrscheinlich wurde noch ein bisschen Goldstaub auf die Porträts von Wowereit und Platzek gesträufelt. Die stecken nämlich grundsätzlich immer im Kostenrahmen. Und damit sind wir bei den wahren Gründen für die wundersame Teuerungsrate beim öffentlichen Bauen. Am Anfang sind die nämlich grundsätzlich immer zu niedrig angesetzt, weil Großprojekte immer umstritten sind. So wird den Kritikern erstmal der Wind aus den Segeln genommen, vor allem im Parlament, und da ist es leichter durchsetzbar. Das nächste Problem, die Kosten werden zwar auch berechnet, aber vor allem politisch beschlossen. Die sind also so eine Art Wunschpreis von Abgeordneten, die mit sich selbst verhandeln, anstatt mit den Bauleuten. Und läuft der Bau dann erstmal, ist die Kostensteigerung nicht mehr so schlimm, dann kann man nämlich ja gar nicht mehr aufhören. Wird ja keiner wollen, dass man eine Ruine hinterlässt. Und öffentliches Geld ist immer da. Also wird einfach ein höherer Kostenrahmen beschlossen und plötzlich ist man wieder im Plan. Und damit sind wir beim letzten Punkt, und das ist, dass es null Konsequenzen gibt, weil sich diese Akteure quasi selbst ernennen und selbst kontrollieren. Und das Höchste an Zerknirschung für solche Milliardenverschwendungen an öffentlichen Geldern, das ist, was man jetzt sieht. Der Flughafen-Tatort-Kommissar Ramsauer kündigt eine Soko an und die Assistenten Wowereit und Platzek sagen einfach nur, sorry, tut uns leid. Politiker als Bauherren, und das ist die Konsequenz, die sind einfach zu abgehoben, und das gilt nicht nur für Flughäfen.
Wir sind klüger. Der Kommentar vom Chefredakteur des Tagesspiegels. Vielen Dank, Lorenz Marold.
DFB-Sportgericht Frankfurt am Main, gestern Nachmittag kurz nach 15 Uhr.
Der Einspruch von Hertha BSC Berlin hatte keinen Erfolg, weil kein Einspruchsgrund nachgewiesen werden konnte. Der Schiedsrichter hat jederzeit regelkonform gehandelt und die von Hertha BSC Berlin behauptete Schwächung durch die Unterbrechung in der Nachspielzeit konnte nicht belegt werden,
sagte der Vorsitzende Richter Hans Lorenz und schickte Hertha damit nach dem umstrittenen Relegationsspiel am letzten Dienstag in Düsseldorf in die zweite Liga. Vorerst. Denn die Berliner gehen in Berufung. Die Entscheidung fällt Freitag. Menschlich verständlich findet das der Tagesspiegel. Der Berliner Kurier nennt das Ganze ein Witzurteil. Wir sprechen jetzt mit Andreas Rüttenauer, Fußballexperte der Tageszeitung Taz, live auf Radio 1.
Guten Morgen, Herr Rüttenauer.
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen. Das Hertha ist nach all den Fehlern von Manager Preetz, den erbärmlichen Auftritten in dieser Saison, dem Ausrasten einiger Spieler und dem Zünden von Bengalos durch einige Fans moralisch verdient hat, abzusteigen, ist jetzt erstmal nicht die Frage, sondern können Sie das Urteil nachvollziehen?
Ich kann das Urteil eigentlich sehr gut nachvollziehen. Mich hat es nur sehr überrascht, weil im Hintergrund ja diese sportpolitische Diskussion, diese Gewaltdebatte gelaufen ist. Insofern fand ich es ein erstaunlich unabhängiges Urteil. Der DFB sagt, er will neue Wege gegen Fangewalt gehen, nimmt dieses Düsseldorfer Beispiel als Beleg dafür, dass das nötig ist. Und das DFB-Sportgericht sagt, war gar nicht so schlimm. Es hat mich überrascht, aber ich finde es eigentlich ein sehr, sehr gutes Urteil und ich würde sagen, es ist eigentlich ein sportpolitisch gesehen ein Höhepunkt. Sowas hat man selten im DFB erlebt, dass man das Gefühl hat, da wird unabhängig geurteilt.
Wörtlich sprach der Richter ja von einem positiv besetzten Platzsturm. Können Sie sich darunter was vorstellen?
Natürlich kann ich mir darunter was vorstellen. Sowas gibt's ja sehr, sehr häufig. Wir haben das auch als Borussia Dortmund im vergangenen Jahr die Meisterschaft erlebt hat, auch in Dortmund gesehen. Gut, das war alles nach dem Schlusspfiff, aber niemand hätte damals von Gewaltexzessen geredet. Also es gibt den positiv besetzten Platzsturm. Na klar, diese mit Adrenalin aufgeheizten Fans, die wollen das loswerden, rennen auf den Platz. Und ich kenne in München auch Leute, die haben Stücke von dem Rasen in Meppen zu Hause, mit dem 1860 irgendwann mal den Bundesliga-Aufstieg geschafft hat.
Der renommierte Anwalt und Sportrechtsexperte Michael Lehner sagt, dass Hertha erst in dritter Instanz realistische Chancen hat, weil das dann kein reines DFB-Gericht mehr sei. Wie sinnvoll ist dieses ganze Gezerre, wenn erst Mitte Juni feststeht, in welcher Liga Fortuna und Hertha spielen werden?
Ja, so ist halt die Sportgerichtsbarkeit. Da geht man einmal eine Instanz höher. Im Grunde finde ich es auch eine gute Show. Das nächste Mal werden wir wohl Videobeweise sehen. Also das Ganze hat ja auch einen sehr hohen Unterhaltungswert, wenn uns der Hertha-Anwalt die Bilder zeigt, wie Thomas Kraft erschrickt, als er feststellt, dass er keinen Elfmeterpunkt mehr hat. Ja, das ist das eine. Das andere ist, immer derjenige, der seine Position nicht vertreten fühlt, wird sagen, das Ganze ist kein unabhängiges Urteil. Gegenteil. In dem Fall würde ich sagen, erschließt sich mir diese Argumentation nicht, weil der DFB einerseits gegen diese Gewalt neue Wege gehen will und andererseits sein Sportgericht sagt, da war gar keine Gewalt. Also hier sehe ich eigentlich eher ein Beispiel für eine unabhängige Entscheidung.
Falls Hertha erwartungsgemäß in die zweite Liga muss, wie kaputt ist der Verein? Wird das eine lange Durststrecke für die Herthaner?
Ich glaube, denn bei all dem, was man dann sagen wird von Neuaufbau und hab bitte Verständnis, ein Hauptstadtclub, als der man sich sieht, der den Anspruch für sich aufstellt, in der ersten Liga spielen zu wollen, der kann in der Winterpause nicht auf Platz 10 liegen. Insofern weiß ich gar nicht, wie viel Trainer nächste Saison wieder verbraucht werden, wie das Präsidium angeschossen wird schon vor der Saison, bei der nächsten Mitgliederversammlung. Also das wird ein steiniger Weg, es wird ein Weg mit vielen Hindernissen und es wird auf jeden Fall keine Jubelsaison, keine Rückkehr, keine einfache in die erste Liga, wie man sich so schön vorstellen würde.
Hertha BSC hat nach dem Skandalspiel von Düsseldorf in erster Instanz kein Wiederholungsspiel erreicht, geht aber in Berufung. Wir haben mit Andreas Rüttenauer gesprochen, er ist Fußballexperte bei der taz. Vielen Dank.
Röttgen geht und Altmaier kommt. Heute überreicht Bundespräsident Gauck die Entlassungs- und Ernennungsurkunden an den alten und den neuen Bundesumweltminister. In der Union hofft man, dass mit diesem formalen Akt wieder Ruhe einkehrt, denn bis gestern musste Bundeskanzlerin Merkel fürchten, dass der gefeuerte Norbert Röttgen öffentlich abrechnen würde.
Eine Einschätzung dazu von Kerstin Lohse aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Morgen. Gestern ließ Norbert Röttgen mitteilen, er werde nicht zurückkeilen, nicht intern und nicht in der Öffentlichkeit. Wird er damit dann auch die Enttäuschten in der CDU beruhigen können?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also aus seinem Landesverband Nordrhein-Westfalen haben sich jetzt ja doch schon einige zu Wort gemeldet und auch heute nochmal in Zeitungsinterviews nachgelegt und gesagt, also dass sie wirklich das nicht verstehen können, wie man so mit einem von ihnen umgehen kann. Und da kann man schon davon ausgehen, dass auf dem Wahlparteitag im Dezember spätestens dann auch für die Kanzlerin eine Abrechnung kommen könnte, wenn sie sich der Wiederwahl stellt und der mitgliederstärkste Landesverband dann eben möglicherweise ihr die Zustimmung verweigert.
Das Ministeramt übernimmt nun Peter Altmaier, nennen Sie uns bitte Gründe, warum der Mann mehr ist als ein Ersatzspieler, mehr als eine Notlösung.
Das fällt mir ehrlich gesagt ein bisschen schwer. Also es gibt natürlich Argumente, die für ihn sprechen. Er ist ein enger Gefolgsmann von Angela Merkel. Das ist, glaube ich, in dieser Situation für sie das Allerentscheidendste. Er hat bewiesen in den zurückliegenden 2,5 Jahren, dass er Mehrheiten organisieren kann in sehr schwierigen Situationen. Das wird jetzt wichtig sein, wenn es darum geht, Bund und Länder zusammenzubekommen in der Frage zum Beispiel Solarförderung. Da gibt es ja im Bundesrat eine Blockadehaltung. Da muss er also irgendwie zusehen, wie er die Länder wieder auf Seiten der Regierungspolitik bekommt und auch insgesamt bei der Frage Endlagersuche, bei der Energiewende, dem Ausbau der Netze. Da wird es darauf ankommen, nicht nur mit dem schwierigen Koalitionspartner FDP zusammenzuarbeiten, und das hat er bewiesen, dass er das kann, sondern eben, wie gesagt, auch mit den Länderinteressen irgendwie einen Ausgleich zu finden.
Die Opposition kritisiert, dass das jetzt Merkels letztes Aufgebot sei. Teilen Sie diese Einschätzung?
Also man merkt schon, dass die Personaldecke in der Union langsam dünn wird. Spätestens gestern, nachdem klar wird, wer der Nachfolger von dem parlamentarischen Geschäftsführer, also von Peter Altmaier werden soll. Das ist ja ein Name, der vorher eigentlich noch nie gehandelt worden ist. Grosse Brömer, der bisherige Justiziar der Unionsfraktion, von dem hat, abgesehen von uns hier, glaube ich, im Hauptstadtstudio vorher noch nie jemand was gehört.
Jetzt werden wir Röttgen heute sehen, wie er seine Urkunde bekommt. Wann werden wir Röttgen wiedersehen und in welcher Funktion? Ist da schon irgendwas klar?
Nein, also da hört man bislang nichts. Er sagt ja, er will sein Bundestagsmandat behalten. Da kann ihm im Prinzip auch niemand was wollen. Er sagt auch, dass er im Dezember wieder antreten will, wenn es darum geht, in der Union die Vizeposten zu besetzen von Angela Merkel. Darüber wird wohl noch zu reden sein, ob er dann auch genügend Stimmen auf sich vereinen kann. Ich kann mir schon vorstellen, dass er, wenn er jetzt ein bisschen zur Ruhe gekommen ist, sich dann doch überlegt, will er weitermachen in der Politik oder will er möglicherweise in die Industrie wechseln. Er hatte ja schon mal irgendwann vorgehabt, vor einigen Jahren als Geschäftsführer zum Bund der deutschen Industrie zu wechseln. Ich glaube, da gäbe es Angebote für ihn, aber noch ist nichts bekannt.
Kerstin Lohse aus dem ARD-Hauptstadtstudio über den heute anstehenden offiziellen Wechsel im Bundesumweltministerium. Vielen Dank, Frau Lohse.
Jetzt bei uns hier am schönen Morgen, ich würde mal sagen Heimatkunde der etwas anderen Art, mit einem Mann, der für seine komische Lyrik geliebt wird und der ausgezeichnet ist mit dem Robert-Gernhardt-Preis. Sie kennen seine Bücher wie So werde ich, Heribert Fassbender, Grund- und Aufbauwortschatz, Fußballreportage oder Rainer Schönheit, Glanz und Licht, ihre Stadt im Schmähgedicht. Seit gestern gibt es sein neuestes Werk über Deutsche im Rampenlicht und die knapp daneben.
Über komische Deutsche sprechen wir mit dem Mann, der es geschrieben hat, dem ehemaligen Chefredakteur des Satiremagazins Titanic. Guten Morgen, Thomas Gseller.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Welche Bedeutung hat denn Heimat für Sie?
Eine schöne und eine hässliche. Die schöne ist, dass ich nicht mehr in meiner Heimat wohne. Ich bin in Essen geboren, bin dann aber aus beruflichen Gründen und aus Spaßgründen nach Aschaffenburg verzogen. Und früher fand ich Essen hässlich und heute finde ich Aschaffenburg hässlich.
Und ist das die hässliche Bedeutung von Heimat oder gibt es da noch mehr?
Nein, viel mehr gibt es nicht. Es gibt überall Menschen, die man mag und Menschen, die man nicht mag. Und die streuen sich so im Land. Die besten Freunde stammen schon von daher, die festesten Freunde von daher, wo man geboren ist. Und das sind leider Essen.
Haben Sie heute mehr zu lachen in diesem Land als früher?
Nicht unbedingt. Ich werde ja jetzt auch älter und da lacht man weniger, weil man müder ist insgesamt. Nee, das kann ich nicht sagen, dass ich mehr lache.
Werden Sie auch mit dem Alter zynischer, was man ja auch so sagt?
Nö, zynischer nicht. Also meine alte Werf behalte ich, glaube ich. Ich war ja schon seit eh und je ja, genervt von diesen Idioten, die uns stören und unser Leben vermiesen. Das bleibt, wie es scheint.
Dann kommen wir mal zu den komischen Deutschen. Manch einer kommt ja erstmal ernsthaft daher, wie zum Beispiel Frau Merkel, Herr Wulff. Woran erkennen Sie dann, dass jemand komisch ist?
Wenn mir und meinen Freunden, die denken wie ich, auffällt, wie lachhaft deren Verhalten doch ist. Also gerade so Menschen wie Wulff und Guttenberg und Koch-Merin, die einfach ein komisches Benehmen an den Tag legen, sind überführt und machen trotzdem weiter und ziehen trotzdem noch tausende Millionen Mark ein jeden Tag oder Euro. Das ist komisch, das ist so seltsam und wundersam, dass es diese Menschen gibt und auch noch in der Öffentlichkeit gibt, dass sie dann da sogar noch hinstreben, wo man sie sieht und beobachten kann bei ihren Untaten und Dummheiten. Das ist schon komisch.
Was konkret ist an Angela Merkel komisch?
An der ist komisch, dass sie, also neben ihrem komischen Gehirn, ich kriege da keinen allzu geraden Satz raus, eine unglaubliche Brutalität hat. Also sie haut ja alle weg, die auch nur entfernt mal Kanzler werden könnten nach ihr. Ich weiß nicht, wie lang die Reihe von Leuten ist, die sie jetzt weggehauen hat. Jetzt ist der Röttgen dran. Sie ist ja groß geworden unter Margaret Honecker. Sie war ja FDJ-Sekretärin für Propaganda. Und dieser asiatische Despotismus, ich glaube, den hat sie so verinnerlicht. Das ist auch schon wieder sehr lustig.
Gibt es denn überhaupt einen komischen Deutschen, der von Ihnen geschont wird?
Ja, die wirklich komischen Deutschen, behandle ich ja gut. Also die kommen gar nicht vor in dem Buch. Robert Gernhardt, Eckhard Henscheid, die ganze Titanic-Gruppe. Die sind ja wirklich komisch, aber die sind lieb.
Aber Sie sind doch wahrscheinlich selbst auch ein komischer Deutscher. In irgendeinem Verein müssen Sie auch mit dabei sein, oder?
Ich war mal Rot-Weiß-Essen-Fan, aber sonst sehe ich... Nee, ich bin tatsächlich in keinem Verein.
Aber was ist denn an uns normalen Deutschen komisch, also die jetzt keine Politiker oder Prominenten sind?
Da finde ich komisch, dass sie heute alle in den Buchladen gehen, um dieses Buch zu kaufen. Das ist schon sehr, sehr lustig, aber auch schön.
Und das machen viele ja auch, weil sie in Gedichtform schreiben, sehr wunderschöne Form auch. Macht das denn im Prinzip die Attacke für die Beschriebenen dann milder oder noch bissiger?
Wenn es hinhaut, hoffe ich, dass es noch bissiger wird, weil man kann ja gereimte Texte besser behalten als ungereimte Texte. Und wenn das dann zum geflügelten Wort werden würde, dann wäre das immer schön. Dann sind die ja auf Dauer geschädigt, diese Menschen.
Komische Deutsche erschien bei Karls Books für 14,99 €. Es ist Ihnen natürlich freigestellt, ob Sie das heute kaufen. Das wollen wir nochmal richtig stellen. Vielen Dank, Thomas Gseller.
Radio 1, der schöne Morgen. Und wie Sie das volle Programm empfangen können, finden Sie unter radio1.de/frequenzen.